Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Toll, dass ihr die aktuelle Folge anhabt von unserem Podcast, im Auto, im Freibad, in Bus oder Bahn oder auch zu Hause. Ich bin Axel Metz, sage danke fürs Weiterempfehlen, denn wir bekommen jede Woche neue Abonnenten dazu und das hilft uns weiter zu wachsen und mehr spannende Gäste für neue Episoden ins Gespräch zu bekommen. Mein heutiger Gast ist einer der gefühlsvollsten Sänger im deutschsprachigen Raum, Philipp Poisel. Viel Spaß.
Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Bei uns wirst du gerade promotet als der Meister der deutschen Balladen, der auf Open-Air-Tour kommt. Das ist natürlich ein ganz schöner Titel, ne?
Ja, also das sind viele Vorschusslorbeeren. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen üben, bis ich dem Titel gerecht werde. Aber ist auch noch ein bisschen Zeit. Ich freue mich mega, dass es wieder, dass wir wieder draußen sein können, dass wir live spielen können. Und natürlich, wenn Leute da sind, die, mit solchen hohen Erwartungen, da wird auf jeden Fall jetzt noch viel geübt werden bei uns im Proberaum, dass wir auch die Leute hoffentlich dann nicht enttäuschen.
Du warst ja das letzte Mal so richtig am Start mit der Amerika-Tour. Danach war ziemlich lange Pause für alle möglichen Geschichte. Die letzten Jahre konnten wir ja alle irgendwie nicht Konzerte machen. Wie sehr hat dir das gefehlt, auf der Bühne zu stehen und endlich mal wieder ein Konzert zu geben, so wie man es halt gewöhnt war?
Also das hatte ich lange Zeit überhaupt nicht, wie die meisten meiner Kollegen wahrscheinlich auch. Also es gab zwischendrin ja auch immer mal wieder Sachen irgendwie dann im Strandkorb oder irgendwie. Aber dass es so wirklich sich frei anfühlt, habe ich auch erst seit den letzten 2 Wochen, nachdem ich mit einer befreundeten Kollegin Katie Melua auf der Bühne gestanden bin, die auch im Sommerjahr nach Dresden kommt, auch in die junge Garde, habe ich neulich mich mit ihr auch drüber unterhalten. Da war das erste Mal wieder so, dass man überhaupt keinen Angst haben musste, ne, dass man nicht einfach Musik machen kann, sondern das war einfach nur schön und ein super tolles Gefühl, dass es jetzt endlich losgeht und ich kann es auch kaum erwarten, dass der Sommer kommt und dass wir wieder auf der Bühne stehen.
Du und Katie Melua, das ist ja wirklich ein traumhaftes Package gewesen.
Vor allem für mich, also das quasi, jemals von ihr ein Anruf kommen würde, hätte ich mir natürlich auch niemals erträumen lassen. Ich bin sehr, sehr froh, dass es zu der Zusammenarbeit gekommen ist. Und für mich ist es der absolute Wahnsinn.
Gibt es in deinem Herzen einen Titel von Katie Melua, wo du sagst, ja, der hat einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen?
Da geht es mir wahrscheinlich wie vielen, dass 9 Million Bicycles einfach, was ist, wo ich auch jedes Mal jetzt auf dem Konzert wieder von ihr auch selber sehr viele persönliche Erinnerungen.
Du gehst auf Open-Air-Tour, Sommerkonzert in Dresden in der Jungen Garde. Dresden ist ja eine Stadt, in der du schon öfters gewesen bist, in der du, denke ich, auch sehr schöne Konzerterinnerungen hast. Gibt's da so einen Punkt, wenn du deine Augen schließt und vor deinem geistigen Auge Dresden an dir vorbeiziehen lässt, dass du sagst, ja, das fällt mir ganz spontan ein, das war ein toller Moment hier in Dresden und den verbinde ich immer damit?
Also ich verbinde mit Dresden generell, das ist irgendwie, die schönste Stadt Deutschlands ist, wenn man sich quasi dort quasi auch als Tourist, sag ich mal, aufhält. Und es ist quasi für mich selber immer ein Highlight, dahin zu kommen, weil wir auch selber dann die Möglichkeit haben, einfach ein bisschen spazieren zu gehen und die Stadt auf uns wirken lassen. Und es ist immer eine mega tolle Atmosphäre. Die Konzertlocations, haben eine ganz eigene Magie, egal ob es jetzt an der Elbe ist oder ob es jetzt quasi in der Jungen Garde das Ganze stattfindet. Es ist immer ein Highlight auf der Tour, anders kann man es nicht sagen.
Ich habe das schon viele Musiker gefragt. Viele Musiker antworten mir auf meine Frage in der Regel damit, dass sie sagen, ja, ich bin auf Tour, ich sehe relativ wenig von den Städten, in denen ich auftrete. Wir kommen irgendwie mit einem Nightliner an, dann muss die Bühne aufgebaut werden, dann muss ausprobiert werden, ob alles funktioniert, Soundcheck. Und dann anschließend nach dem Konzert sind dann meistens alle und liegen wieder im Nightliner unterwegs zur nächsten Stadt. Nimmst du dir regelmäßig Zeit, auch dort, wo du bist, wenn es irgendwie machbar ist, die Stadt, die Gegend zu erkunden?
Klar, wir haben auch so Klappfahrräder im Bus unten drin. Damit ist man dann auch irgendwie schnell mal an die nächste Kaffeetheke gefahren oder kann sich auch im Umland noch ein bisschen umschauen. Neulich haben wir mal in Norddeutschland gespielt und auf einem alten Flugplatz und haben dann einen Ausflug gemacht in den Wald. Manchmal fahren wir auch irgendwie an See oder so. Also wir versuchen, dass wir möglichst viel auch von der Umgebung mitbekommen und auch ein bisschen wissen, wo die Leute herkommen, die an dem Abend auch vor der Bühne stehen, um einfach da eine spezielle Bindung auch zu schaffen.
Was ja eigentlich auch wieder den Tourgedanken sozusagen auf seinen Ursprung führt. Man ist überall mal, macht seine Kunst, aber nimmt auch die Gegend auf.
Ja, klar. Also ich wäre auch irgendwie doof, wenn ich nichts zumindest versuchen würde. Und durch unsere Klappfahrräder und sind wir da relativ unabhängig auch. Und im Sommer natürlich noch mal mehr als im Winter. Aber wir haben immer unterschiedliches Programm. Und manchmal machen wir das dann als Band zusammen, wenn die Interessen sich überschneiden. Und manchmal macht jeder was für sich, je nachdem, wie die Interessen eben auch sind. Ob man mal ins Museum geht oder einfach nur einen Kaffee trinken. Und ich habe natürlich als Musiker noch das Privileg, dass ich noch ein bisschen mehr Freizeit habe. Also bei mir reicht es auch manchmal, wenn ich dann erst zum Konzertanfang wirklich da bin. Und das genieße ich sehr.
Ja. Wie viel Zeit brauchst du eigentlich so vor dem Konzert, um dann bereit für die Bühne zu sein?
Ich mache ein bisschen so Stimmübungen, ein bisschen Aufwärmen und ansonsten brauchen wir halt natürlich viel Zeit im Vorfeld zum Proben, uns auch für jede Tour quasi neue Sachen zu überlegen und da geht eigentlich die meiste Zeit drauf und wenn dann nach 3-4 Tagen man so richtig drin ist, dann reicht es auch manchmal, wenn man einfach mittags den Soundcheck hat, eine halbe Stunde und dann 1-2 Stunden vorher sich vielleicht mental so drauf vorbereitet, alles im Kopf nochmal durchgeht und dann hat man so eine gute Mischung aus einem hoffentlich guten Konzert und dass man aber natürlich auch noch ein bisschen was vom Drumherum sieht, weil es eben auch die Heimat der Menschen ist, in die man kommt.
Du hast also immer weit offene Antennen.
Ja, auf jeden Fall.
Das Album Neon ist der Mittelpunkt deiner aktuellen Tour. Wie viel Neon wird auf deiner Tour zu hören sein, auch in Dresden? Und wie viel Raum gibst du den älteren Sachen von dir?
Ich weiß, dass die älteren Songs natürlich die sind, wo alle ich selber auch am meisten damit verbinden, einfach weil sie quasi sehr, sehr schon lang in unserem Leben sind. Damit meine ich eben mein Publikum und auch mich. Das verbindet einen am allermeisten. Und natürlich wäre es aber trotzdem langweilig, wenn man nur, sag ich mal, Olle Kamellen spielen würde den ganzen Tag. Es ist natürlich auch wichtig, dass man neue Lieder dabei hat, dass man die Leute auch ein bisschen überrascht. Wir haben jetzt auch ein Lied auf Tour dabei, der ist bisher, ist es noch gar nicht veröffentlicht, was wir dann auf der Tour das erste Mal spielen wollen. Und das ist mir eben sehr wichtig, auf der einen Seite eine Vertrautheit zu haben zu den Leuten, aber auch auch Ungewohntes vielleicht mal auszuprobieren.
Du bist ja bekannt bei deinen Konzerten immer einen ständigen Wechsel auch anzubieten. Da gibt's dann so die Pop-Hymnen, die Energie haben. Dann gibt's so deine ganz poetischen Balladen. Machst du das nach Stimmung? Klar, ihr habt vorneweg geprobt und den groben Rahmen auf alle Fälle feststehen. Gibst du dem Moment dann Spontanität oder sagst du, nee, wir haben hier einen Plan und den arbeiten wir auch ab?
Ja, also wie du es schon sagst, ist es eben beides. Es ist als Band natürlich auch wichtig, sich abzusprechen, ne? Dass man ja, dass man ja, bestimmte Regeln hat, ne? An die sich alle halten, sonst fliegt der Song natürlich auseinander. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass die Band, wenn ich irgendwie, ja, wenn ich merke, die Leute wollen irgendwie noch nicht nach Hause, die wollen den Refrain noch mal hören oder die wollen noch ein Lied oder die wollen ein Lied noch mal, dass man dann auch so spontan ist, eben darauf einfach einzugehen und sich auch von, ja, sich auch auf die Leute einfach, ja, es auch als, wie soll ich sagen, als gemeinschaftliche Aktion einfach begreift so ein Abend.
Ich lese in deinem Pressetext, du bringst selbst die Smartphone-Generation dazu, wieder Feuerzeuge mit auf die Konzerte zu nehmen. Magst du
Also
das
ja,
auch nicht so
das
sehr,
ist
dass die Smartphone dann ständig dann im Betrieb sind, während du deine Kunst zelebrierst?
Ich habe selber so ein kleines, ich sag jetzt nicht den Namen, ne, fängt mit N an, Telefon. Also ich habe kein Smartphone. Das hat auch kein Screen oder so. Es hat halt so einen kleinen, ja, eine kleine Anzeige, wo man die Telefonnummer dann sieht. Damit animiere ich manchmal die Leute dann. Das hat so eine kleine Taschenlampe, auch ihre Taschenlampe rauszuholen. Also es muss nicht jeder ein Feuerzeug dabei haben, auf gar keinen Fall. Und ich denke auch, dass es halt wichtig ist, ja, wenn die Leute so viel Geld zahlen für ein Ticket, ihre persönliche Erinnerung mitzunehmen. Und wenn sie nicht dem Hintermann die Sicht vermiesen mit ihrem Telefon, dann freue ich mich auch, wenn die Leute mitfilmen und sich Erinnerungen machen. Ist doch wichtig.
Du bist neuerdings auch Künstlerdozent am Campus Künzelsau zum Beispiel und erzählst Kulturleuten, die ins Geschäft einsteigen wollen, vom Musikgeschäft. Was können die von dir ganz speziell lernen, soweit man das auf einen kurzen Punkt bringen kann?
Ja, ich glaube, ich lerne irgendwie mehr von denen, weil die junge Generation heute, die jetzt quasi die Schulbank, die sozusagen da drücken, einfach auch ja, mit den neuen Möglichkeiten sehr gut wissen umzugehen. Und da staune ich selber, was es heute teilweise gibt. Ich meine, das Einzige, was ich mitzubringen habe, ist eben 15 Jahre Erfahrung und damit meine ich aber nicht, wie man Sachen promotet oder so, sondern einfach ja, wie man es schaffen kann, als Band zusammen zu bleiben. Und da habe ich selber eben auch keine richtige Antwort darauf, ne? Da müsste man mal die Band fragen, warum die es so lange mit mir ausgehalten haben. Also das Einzige, was ich machen kann, ist vielleicht mal eine Anekdote zu erzählen. Und ansonsten ist dieser Begriff Dozent auch ein bisschen irreführend. Also es sind eben Gespräche. Ich meine, mein Manager ist auch dabei. Und für die wirklich businessrelevanten Fragen, ja, steht dann eben auch meine Plattenfirma zur Verfügung und so weiter. Und ich bin da eigentlich eher so ein bisschen der Namensgeber. Aber die anderen können da viel mehr auch über diese geschäftliche Sache einfach auch kompetent berichten. Da bin ich auch gar kein Spezialist.
Du bist, was Social Media angeht, nicht wirklich der, der dort sagt, das ist mir wichtig, da richte ich meine Kunst nach aus. Gibt es irgendwelche Sachen im Social Media Bereich, die dir doch wichtig sind, außer halt, also die Zahlen sowieso, also da kann man ohnehin wenig drauf geben. Die einen Sachen gehen durch die Decke, hat man sich gar nichts dabei gedacht. Andere Sachen, da gibt man sich Mühe und da passiert gar nichts in Social Media. Welche Rolle spielt das für dich als Künstler und natürlich dann auch als derjenige, der auch eine Menge Geschäft mit seiner Musik macht?
Ja, klar, das ist natürlich schon ja, wichtig, da auch gesehen zu werden. Und es fällt mir sehr, sehr schwer, der Umgang mit so Social Media Sachen. Und ja, deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass einfach ja Leute auf meine Konzerte kommen, auch wenn ich die vielleicht über Social Media nicht so gut erreiche, weil ich selber jetzt auch kein Smartphone habe und ich halt lieber eigentlich im Studio bin und Musik aufnehme und dass meine Fans das ja auch akzeptieren, dass ich vielleicht, dass es mir ein bisschen schwerfällt, auch mit Social Media mich zu beschäftigen. Da bin ich einfach sehr froh drüber. Und zum Glück habe ich aber auch ein Team, was mich unterstützt. Und wir versuchen natürlich trotzdem irgendwie da Fotos reinzustellen und auch ein bisschen zu zeigen, was wir so machen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Aber das Allerwichtigste bleibt für mich eben die Bühne. Und ja, da bin ich einfach zu Hause.
Ich glaube, das ist auch ein ganz gesunder Weg auf diese Art und Weise, weil du hast die Musik, du hast die Arbeiten an den Songs, du hast die Live-Konzerte und es gibt ja Leute um dich herum, die sich dann zum Beispiel drum kümmern, dass schöne Fotos von Konzerten da sind oder kleine Videos und sowas. Damit kannst du dich eigentlich auf das Haupt, wie sagt man das, auf die Hauptsache konzentrieren.
Genau, also ja.
Gehen wir nochmal ganz an den Anfang deiner gesamten musikalischen Laufbahn. Gab es für dich irgendwo einen Moment, wo für dich klar war, ich gehe auf die Bühne, ich will Musik machen, ich möchte, wenn es irgendwie möglich ist, auch von der Musik leben, also sprich, dafür sorgen, dass das meine Arbeit wird?
Also relativ lange habe ich immer gedacht, ich könnte auch noch was anderes machen. Mittlerweile wird es auch immer schwieriger, natürlich nochmal so einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Und dieser Moment, dass ich sage, das ist es jetzt, der kam eigentlich jetzt erst vor kurzem, ne? Ich habe eigentlich vor Corona immer noch gedacht, so Musik ist meine Leidenschaft und es ist sehr, sehr wichtig. Ich verdiene auch mein Geld damit. Aber im Notfall kann ich auch noch was anderes machen. Und dass das jetzt vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr so realistisch ist, das merke ich halt mit zunehmendem Alter. Und ich habe immer, ja, ich bin immer auf der Suche, was kann ich machen, dass die Musik einfach die Musik bleibt und eben, ja, auch wie soll ich sagen, da so ein Gefühl der Freiheit mir einfach zu erhalten, weil ich das auch wichtig finde, dass die Songs eben das auch ausstrahlen, ne, dass man sich jetzt nicht irgendwie abgerackert hat, sondern dass es auch mit einer gewissen Leichtigkeit alles daherkommt. Und auf der anderen Seite aber eben dem, ja, wenn man so möchte, diesem beruflichen Druck irgendwie nachzugeben. Und zwischen diesen zwei Polen findet vieles statt und ich habe eine super Band. Es ist einfach toll, auch mit der Band ins Studio zu gehen. Ich habe gute Freunde um mich rum und da ist es einfach sehr, sehr wichtig, auch einen Ausgleich zu haben, dass ja, dass es eben beides sein kann, dass man eben das als Beruf macht und auch ernst nimmt als Beruf. Und dass es eben aber auch ja, diese Freiheit ausstrahlt, die mir die Musik gibt, wenn ich alleine Songs schreibe und gar nicht mir Gedanken drüber machen muss, ob der Song jetzt erfolgreich wird oder nicht. Das ist natürlich ja, die Herausforderung und das Schöne an dem Beruf, wenn man so möchte.
Auf jeden Fall. Ich gehe trotzdem nochmal zurück an den Anfang deiner musikalischen Laufbahn. Die Helden, die dich damals inspiriert haben, selber Songs zu schreiben, selber tätig zu werden, Musik zu machen. Gibt's da eine Band, einen Interpreten, der für dich besonders heraussticht?
Also ich habe früher so einen kleinen Kassettenrekorder gehabt und bin vorm Radio gesessen und dann gab es die bei uns hier in Stuttgart, die SWR Plattenpost hieß es. Und man hatte auch noch nicht die Möglichkeit, mit dem Handy rauszufinden, wie der Song heißt. Da habe ich dann immer so Record gedrückt, wusste oft gar nicht, wie die Songs heißen. Einer, an den ich mich auf jeden Fall erinnere, ist The Breath You Take von Police. Und ja, also ich bin mit sehr viel Musik groß geworden, wo ich auch dann lange Zeit gar nicht wusste, von wem die ist, wie die Interpreten heißen. Und Ja, also ich finde, Musik ist auch eine universelle Sprache. Es ist auch gar nicht quasi, manchmal so wichtig, wie ein Titel heißt oder so. Und wie soll ich sagen? Wen gibt es denn noch? Also da muss ich ein bisschen überlegen. Es gibt natürlich so diese Kinderplatten, die ich gehört habe. Da habe ich auch sehr früh schon Freude dran gehabt. Und bei manchen Sachen weiß ich gar nicht mehr, wie die heißen, aber ich habe noch die Musik im Kopf, so keine Ahnung, wen gibt's da, Rolf Zuchowski und so, das sind bestimmt so die ersten Berührungspunkte, die mich irgendwie geprägt haben.
Axel trifft Philipp Poisel am 28. Juli, Open Air in der Jungen Garde in Dresden. Mehr Tourtermine findet ihr auf philipp-poisel.de, auf Insta und auf Facebook. Und da gibt's auch Axel trifft. Gerne folgen, gerne liken, weiterempfehlen. Jede Woche eine neue Folge, immer kostenlos da, wo es Podcasts gibt. Einfach abonnieren und dann gibt's jede Woche eure neue Folge für euch zum Hören. Ja, und lasst gerne auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl eine Bewertung da. Dankeschön. Ich bin Axel Metz, freue mich aufs nächste Mal.